Die leidende Zunge im Berg von Johann Wolfgang von Goethe, Buch 2, der Herausgeber in den Medien, Teil 2. Montagsfrüh, den 21. September, schrieb er folgenden Brief an Norton, den man nach seinem Tode versiegelt auf seinem Schreibtisch gefunden und überbracht hat und den ich absatzweise hier einrichten will, so wie aus dem Umstände erhelle, dass er ihn geschrieben habe. Es ist beschlossen, Lotte, ich will sterben, und das schreibe ich dir ohne romantische Überspannung. Gelassen, an dem Morgen des Tages, an dem ich dich zum letzten Mal sehen werde. Wenn du dieses liebst, meine Beste, denk schon das kühle Grab der erstarrten Rest des Unruhigen, Unglücklichen, der für die letzten Augenblicke seines Lebens keine größere Süßigkeit weiß, als sich mit dir zu unterhalten. Ich habe eine schreckliche Nacht gehabt. Und ach, eine wohltätige Nacht. Sie ist es, die meinen Entschluss befestigt, bestimmt hat. Ich will sterben. Wie ich mich gestern von dir riss, in der fürchterlichen Empörung meiner Sinne, wie sich alles das nach meinem Herzen drängte und mein hoffnungsloses, freudeloses Dasein neben dir in grässlicher Kälte mich anpackte. Ich erreichte kaum mein Zimmer. Ich warf mich außer mir auf meine Knie und, oh Gott, du gewährtest mir das letzte Laster der bittersten Tränen. Tausend Anschläge, tausend Aussichten rüttelten durch meine Seele. Und zuletzt stand er da, fest, ganz, der letzte, einzige Gedanke. Ich will sterben. Ich legte mich nieder und morgens, in der Ruhe des Erwachens, hielt er noch fest. Noch ganz stark in meinem Herzen. Ich will sterben. Es ist die Verzweiflung. Es ist die Gewissheit, dass ich ausgetragen habe. Und dass ich mich opfere für dich. Ja, Lotte, warum soll ich es verschweigen? Einfach uns dreien muss hinweg, und das will ich sein. O meine Beste, in diesem zerrissenen Herzen ist das Übel herumgeschlichen, oft deinen Mann zu ermorden. Dich, mich, so sei es denn. Wenn du hinaufsteigst aus dem Berg, an einem schönen Sommerabend, dann erinnere ich meiner, wie ich so oft das Tal heraufkam und im Blick nach dem Kirchhof hinüber nach meinem Grabe, wie der Wind das hohe Gras im Scheine der sinkenden Sonne hin und her wies. Beruhigt, da ich anfing. Nun weine ich wie ein Kind. Wir sollen daher die Kleider ausziehen und alle einpacken zurecht machen. Auch dann, wie viel, überall Konflikt fordern. Einige ausgeliehene Bücher abzuholen und einigen Armen, denen er wöchentlich etwas zu geben gewohnt war, jetzt zugeteilt auf zwei Monate hinaus zu bezahlen. Er ließ sich das Essen aus der Stube bringen und nach Zischen und Krischen hinaus zum Amtmann, den er nicht zu Hause antraf. Er ging tiefsinnig im Garten auf und ab und schien noch zuletzt alle Schwermut der Erinnerung auf sich häufen zu wollen. Die Kleinen ließen ihn nicht lange in Ruhe. Sie verfolgten ihn, sprangen an ihn hinauf, erzählten ihm, dass, wenn morgen und wieder morgen und noch einen Tag wäre, sie die Christgeschenke bei Lotten holten und erzählten ihm Wunder, die sich ihm der Kleine einmunternd versprach. Morgen, rief er aus, und wieder, morgen und noch einen Tag, und küsste sie alle herzlich und wollte sie verlassen. Als ihm der Kleine noch etwas ins Ohr sagen wollte, der verriet ihm, die großen Brüder hätten schöne Neujahrswünsche geschrieben, so groß, und einen für den Papa, der Albert und Lotten einen und auch einen für Herrn Werther. Die wollten sie ihm am Neujahrstag früh überreichen. Das übermannte ihn. Er schenkte jedem etwas, setzte sich zu Pferde, ließ den Alten grüßen und ritt mit Tränen in den Augen davon. Gegen 5 kam er nach Hause, befahl der Magd, nach dem Feuer zu sehen und es bis in die Nacht zu unterhalten. Den Bedienten hieß er Bücher und Wäsche unten in den Koffer packen und die Kleider einnehmen. Darauf schrieb er wahrscheinlich folgenden Absatz seines letzten Briefes an Lotten. Du erwartest mich nicht. Du glaubst, ich würde die Woche und erst Weihnachtsabend dich wiedersehen. Oh Lotte, heute oder nie mehr. Weihnachtsabend hältst du dieses Papier in deiner Hand, zitterst und benetzest es mit deinen lieben Tränen. Ich muss. Und wie wohl ist es mir, dass ich entschlossen bin? Lotte war indes in einem sonderbaren Zustand geraten. Nach der letzten Unterredung mit Werther hatte sie empfunden, wie schwer es ihr fallen werde, sich von ihm zu trennen, wie er leiden würde, wenn er sich von ihr entfernen sollte. Es war wie im Vorübergehen mit Alberts Gegenwart gesagt worden, dass Werther vor Weihnachtsabend nicht wiederkommen würde. Und Albert war zu einem Beamten in der Nachbarschaft gerissen, mit dem er Geschäft abzutun hatte und wo er über Nacht ausbleiben musste. Sie saßen allein, keins von ihren Geschwistern. und überließ sich ihren Gedanken, die Stimme über ihren Verhältnissen herumschweiften. Sie sah sich nur mit dem Mann auf ewig verbunden, dessen Liebe und Treue sie kannte, dem sie von Herzen zugetan war, dessen Ruhe, dessen Zuverlässigkeit recht vom Himmel dazu bestimmt zu sein schien, dass eine wackere Frau das Glück ihres Lebens darauf gründen sollte. Sie fühlte, was er ihr unseren Kindern auf immer sein würde. Auf der anderen Seite war er Bertha so teuer geworden, gleich von dem ersten Augenblick ihrer Bekanntschaft an, hatte sich die Übereinstimmung ihrer Gemüter so schön gezeigt. Der lange dauernde Umgang mit ihm, die manchen verblähte Situation hatten einen unauslöschlichen Eindruck auf ihr Herz gemacht. Alles, was sie Interessantes fühlte und dachte, war sie gewohnt, mit ihm zu teilen, und seine Entfernung drohte ihr ganzes Wesen eine Lücke zu reißen, die nicht wieder ausgefüllt werden konnte. Oh, hätte sie ihn in dem Augenblick zum Bruder umwandeln können, wie glücklich wäre sie gewesen. Hätte sie ihn einer ihrer Freundinnen verheiraten dürfen, hätte sie hoffen können, auf sein Verhältnis gegen Albert ganz wieder herzustellen. Sie hatte ihre Freundinnen der Reihe nach durchgedacht und fand bei einer jeglichen etwas auszusetzen, fand keine, der sie ihm gegönnt hätte. Über allen diesen Betrachtungen fühlte sie es tief, ohne sich es deutlich zu machen, dass ihr herzliches, heimliches Verlangen sei, ihn für sich zu behalten, und sagte sich daneben, dass sie ihn nicht behalten könne, behalten dürfe. Ihr reiches, schönes, sonst leichtes und leicht sich helfendes Gemüt empfand den Druck einer Schwermut, dem die Aussicht zum Glück verschlossen ist. Ihr Herz war gepresst und ein Zugebeugtes lag über ihrem Auge. So war es halb sieben geworden, als sie Werther die Treppe heraufkommen hörte und seinen Griff, seine Stimme, die nach ihr fragte, bald erkannte. Wie schlug ihr Herz? Und wir dürfen fast sagen, zum ersten Mal bei seiner Ankunft. Sie hätte sich gern für ihn verleugnen lassen. Und als er hereintrat, rief sie ihm mit einer Art von leidenschaftlicher Verwirrung entgegen. Sie haben nicht Wort gehalten. Ich habe nichts versprochen. Was seine Antwort. So hätten sie wenigstens meiner Bitte stattgeben sollen, versetzte sie. Ich bat um unsere beider Ruhe. Sie wusste nicht recht, was sie sagte, ebenso wenig, was sie tat, als sie nach einigen Freundinnen schickte, um nicht mit Werten allein zu sein. Er legte einige Bücher hin, die er gebracht hatte, gab noch andere und sie wünschte, bald dass ihre Freunde kommen, bald dass sie wegbleiben möchten. Das Mädchen kam zurück und brachte die Nachricht, dass sich beide entschuldigen müssen. Sie wollte das Mädchen mit ihrer Arbeit in das Nebenzimmer sitzen lassen. Dann besann sich wieder anders. Werfe ihn in der Stube auf und ab. Sie trat am Klavier und fing eine Menuette an. Sie wollte nicht fließen. Sie nahm sich zusammen und setzte sich gelassen zu werfen. Ihre Menuette war aus dem Kammerspiel eingenommen hatte. Haben Sie nicht gelesen? Sagte sie. Er hatte nicht. Da drinnen in meiner Schublade, fing sie an. Blick zur Übersetzung einige Gesänge aufnehmen. Ich habe sie noch nicht gelesen, denn ich hoffte immer, sie von Ihnen zu hören. Aber seither hat sie sie finden, nicht machen wollen. Er lächelte, holte sie wieder, ein Schauer überfiel ihn, als er sie in die Hände nahm, und die Augen standen ihm vor Tränen, als er hineinkam. Er setzte sich nieder und las. Sterne dämmernde Nacht, 5 Punkte bis zu im Westen. Gestern strahlend hoch aus deiner Wolke, wandelt stattlich deinen Hügel hin. Wonach blickst du auf die Heide? Die stürmenden Winde haben dich gelegt, von Ferne kommt ein Fließbachs Murmeln. Rauschende Wellen spielen am hellen Fern. Das Gesumme der Abendfliegen schwärmt übers Feld. Wonach siehst du, schönes Licht? Aber du lächelst und gehst. Freudig umgeben dich die Wellen und baden dein liebliches Haar. Leb wohl im Wolkenstrahl. Erscheine, du herrliches Licht von Ozeans Seele. Und es erscheint in deiner Kraft. Ich sehe meine geschiedenen Freunde. Sie sammeln sich auf Lothar, wie in den Tagen, die vorüber sind. Fingar kommt wie eine feuchte Nebelsäule. Um ihn sind seine Helden. Und siehe, die Basen des Gesangs. Grauer Olim, stattliche Rühne, Alpin, liebliche Sänger. Und du, sanft ladende Mona. Wie verändert seid ihr, meine Freunde, seit den festlichen Tagen auf Selma, da bewusst mir die Ehre des Gesangs. Die Frühlingslüfte den Hügel hin, wechselnd golden das Schwachlicht in das Gras. Da trat die Mona hervor in ihrer Schönheit, mit niedergeschlagenem Blick und tränenvollem Auge, schwer floss ihr Haar in unstetem Winde, der von dem Hügel herstieß. Düster ward in der Seele der Helden, als sie die liebliche Stimme erhob, denn oft hatten sie das Grab. Palmen verlassen auf den Hügel mit der harmonischen Stimme. Sei ganz entspannt und komm. Aber Wind umzog sich die Nacht. Höre Kolmers Stimme, da sie auf dem Hügel allein saß. Kolmer, es ist Nacht. Ich bin allein, verloren auf dem stürmischen Hügel. Der Wind saust in die Wirbel. Der Strom rollt in Felsen hinab. Keine Hitze schützt mich vor dem Regen, mich verlassen auf dem stürmischen Hügel. Tritt, o Mond, aus deinen Wolken, erscheine, Sterne der Nacht. Leiten mich irgendein Strahl zu Orte, wo meine Liebe ruht von den Beschwerden der Jagd. Dein Bogen ewig abgespannt, deine Hunde schnurren und fliehen. Aber hier muss ich sitzen, allein, auf dem Felsen des verwachsenen Stroms. Der Strom und der Sturm saust. Ich höre nicht die Stimme meines Geliebten. Warum zaubert mein Seidan? Hat er sein Wort vergessen? Da ist der Fels und der Baum. Und hier der rauschende Strom. Mit einbrechender Nacht versprachst du hier zu sein. Ach, wohin hat sich mein Seilgar verirrt? Mit dir wollte ich fliehen, verlassen, Vater und Bruder, die Stolzen. Lange sind unsere schlechte Feinde, aber wir sind keine Feinde, o Seilgar. Schweig eine Weile, o Wind, still eine kleine Weile, o Strom, dass meine Stimme klinge durchs Tal, dass mein Wanderer mich höre. Sei klar, ich bin ihr Ruf. Hier ist der Baum und der Fels. Sei klar, mein Lieber. Hier bin ich, warum zaubert dich zu kommen? Sieh, der Mond erscheint, die Flut glänzt im Tale, die Felsen stehen genau den Hügel hinauf, aber ich sehe nichts auf der Höhe, seine Hunde vor ihm her verkündigen nicht seine Ankunft. Hier muss ich sitzen allein. Aber wer sind die dort unten liegen auf der Heide? Mein Geliebter? Mein Bruder? Redet, o meine Freunde. Sie antworten nicht. Wie geängstigt ist meine Seele. Ach, sie sind tot. Ihre Schwerter rutschen die Fechte. O mein Bruder, mein Bruder, warum hast du meinen Seiger erschlagen? O mein Seiger, warum hast du meinen Bruder erschlagen? Ihr wart ja beide so lieb. O, du warst schön in dem Hügel. Tausenden. Er war schrecklich in der Schlacht. Antwortet mir. Hört meine Stimme, meine Geliebten. Aber ach, sie sind stumm. Stumm auf ewig. Kalt wie die Erde ist ihr Busen. O von den Felsen des von dem Gipfel des stürmenden Berges redet, Geister des Toten, redet, mir soll es nicht grausen. Wohin seid ihr zur Ruhe gegangen? In welchem Bruch des Gebirges sollen wir euch finden? Eine schwache Stimme vernehme ich im Wind. Eine wehende Antwort im Sturme des Hügels. Ich sitze in meinem Jammer. Ich harre auf den Morgen in meinen Tränen. Wütet das Grab, ihr Freunde der Toten. Aber schließt es nicht, bis ich komme. Mein Leben schwindet wie ein Traum. Wie soll ich zurückbleiben? Hier will ich wohnen, mit meinen Freunden, an dem Strom des klingenden Felsen. Wenn's Nacht wird auf dem Hügel und Wind kommt über die Heide, soll mein Geist im Winde stehen und trauern den Tod meiner Freunde. Der Jäger hört mich aus seiner Laube, fürchtet meine Stimme und liebt sie. Denn sie soll meine Stimme sein und meine Freunde. Sie waren mir beide so lieb. Das sind dein Gesang, O Minone, Tormans sanft errötende Tochter. Unsere Tränen flossen in Kolmar und unsere Seele war düster. Uli hat auf mit der Harfe und gab uns Alpins Gesang. Alpins Stimme war freundlich, grüne Seele ein Feuerstrahl. Aber schon ruhte sie im engen Hause. Ihre Stimme war verhallt und selten. Einst kehrte Ulling zurück von der Jagd, ehe die Helden fielen. Er hörte ihren Wettergesang auf dem Hügel. Ihr Liebe war sanft, aber traurig. Sie klagte Moras Fall, der letzte der Helden. Seine Seele war wie Kinder auf Seele, sein Schwert wie das Schwert Oskars, aber er fiel und sein Vater jammerte und seine Schwester Augen waren voll Tränen, Minonas Augen waren voll Tränen, der Schwester des herrlichen Mora. Sie trat zurück vor Ulrichs Gesang, wie der Mond im Westen, der den Sturmregen vorauszieht und sein schönes Haupt in eine Wolke verfällt. Ich schlug die Harfe mit Ulrich zum Gesange des Jammers. Grüne. Vorbei wie Wind und Regen, der Mittel ist so heiter, die Wolken keilen sich. Fliehend bescheint den Hügel die unbeständige Sonne. Rötlich fließt der Strom des Bergs im Tale hin. Süß ist der Murmelstrom, doch düster die Stimme, die ich höre. Es ist Alpins Stimme, er bejammert die Toten. Sein Haupt ist vor Alter gefolgt und der Rot sind Tränen ins Auge. Alpin, herrlicher Sänger, warum allein auf dem schweigenden Hügel? Warum jammerst du die im Windschutz im Wald für eine Wende am fernen Gestade. Meine Tränen sind für den Toten, meine Stimme für die Bewohner des Grabes. Schlank bist du auf dem Hügel, schön unter den Söhnen der Heiden, aber du wirst fallen wie Mora, und auf deinem Grabe wird das Trauern sitzen. Die Hügel werden dich vergessen, deine Tore in der Halle, die sie gefangen fand. Du warst schnell, O Mora, wie ein Heer auf dem Hügel, schrecklich wie die Dachfeuer am Himmel. Dein Grimm war ein Sturm, dein Schwert in der Schlacht, wie Wetter leuchten über der Heide. Deine Stimme blieb den Waldstrom nach dem Regen, den Donner auf fernen Hügeln. Manche fielen vor deinem Arm, die Flammen deines Grimms verzehrten sie. Aber wenn du wiederkehrst vom Kriege, die trägt sich bei deinem Stirn. Dein Angesicht war gleich der Sonne nach dem Gewitter, gleich dem Monde in der schweigenden Nacht. Ruhig in deine Brust wie der See, wenn sich des Windes draußen gelegt hat. Eng ist nun deine Wohnung, finster deine Stätte. Mit drei Schritten lässt ich dein Grab, o du, der du eher so groß warst. Vier Steine mit moosigen Häupten sind dein einziges Gedächtnis. Ein entblätterter Baum, langes Gras, das im Winde duftet, deutet im Auge des Jägers das Grab des mächtigen Moras. Keine Mutter hast du, dich zu beweinen. Kein Mädchen mit Tränen der Liebe. Tod ist, die dich gebar. Gefallene Tochter von Moria. Wer auf seinem Stabe ist das? Wer ist es, dessen Haupt weiß ist vor Alter, dessen Augen rot sind von Tränen? Es ist dein Vater, O Mora. Der Vater keines Sohnes außer dir. Er hörte von deinem Ruf in der Schlacht. Er hörte von verstobenen Feinden. Er hörte Moras Ruf. Ach, nicht von seiner Wunde. Weine, Vater Moras, weine. Aber dein Sohn hört dich nicht. Tief ist der Schlaf der Toten. Niedrige Kissen von Staub. Nimmer achtet er auf die Stimme. Nie erwacht er auf deinen Ruf. O, wann wird es morgen im Grabe? Du bietenden Schlummerer der Waffe. Leb wohl, Edelster der Menschen, du Erobere im Felde. Aber nimmer wird dich das Feld sehen. Nimm in der Wüste der Wald leuchtet vom Glanz deines Stahls. Du hinterließest keinen Sohn, aber der Gesang soll deinen Namen erhalten. Künftige Zeiten sollen von dir hören, hören von dem Gefallen. lautet die Armee der Stephen Collins an. Ihn erinnerte es an den Tod seines Sohnes. Er fiel in den Fahnen der Linie. Carmor war nah bei den Helden. Der Fürst des Hallenden Balmar. Warum schluchzte der Seufzer Armee? Sprach er. Was ist hier zu weinen? Klingt nicht Lied und Gesang? Die Seele zu schmelzen und zu ergötzen. Sie sind wie sanfte Nebel, der steigend vom See aus Tal spricht. Und die blühenden Blumen füllen das Nass. Aber die Sonne kommt wieder in ihre Kraft. Und der Nebel ist gegangen. Warum bist du so jammervoll, Armin? Herrscher des seeentflossenen Gormar. Jammervoll. Wohl, das bin ich. Und nicht gering die Ursache meines Wehs. Carmor, du verlorst keinen Sohn. Verlorst keine blühende Tochter. Holger, der tapfere Lied. Und Elisa, die schönste der Mädchen. Die Zweige deines Hauses blühen, o Carmor. Aber Armin ist der letzte deines Stammes. O Daura, dumpf ist dein Schlaf im Grabe. Wann erwachst du mit deinem Gesang, mit deiner melodischen Stimme? Auch ihr Winter des Herbstes, auch stürmt über die finstere Heide, Waldströme braust. Heu, Stürme im Gipfel der Eichen, wandle durch gebrochene Wolken, o Mond, zeige wechselnd dein bleiches Gesicht, erinnere mich der schrecklichen Nacht, da meine Kinder umkamen, der Arendal der Mächtigen gefiel, Daura, die Liebe verging. Daura, meine Tochter, du warst schuld. Schön wie der Mond auf den Hügeln von Fura, weiß wie der gefallene Schnee, süß wie die atmende Luft. Arminda, dein Bogen war stark, dein Speer schnell aus dem Felde. Dein Blick wie der Nebel auf der Welle. Dein Schild, der in der Feuerwolke im Sturm. Armar, berühmt im Kriege, kam und warf in Dauras Liebe. Sie widerstand nicht lange. Schön waren die Hoffnungen ihrer Freunde. Ethag, der Sohn Oktas, grollte, denn sein Bruder lag erschlagen von Armar. Er kam in einen Schiffer verkleidet. Schön war der Nachen auf der Welt, weißen Locken vor Alter, ruhig sein ernstes Gesicht. Schönste Mädchen, sagte er, liebliche Tochter von Armin, dort am Felde, nicht sterbender See, wo die rote Frucht vom Baume herweht, Dort wartet Armer auf Gaura. Ich komme, deine Liebe zu führen über die rollende See. Sie folgt ihm und rief nach Armer. Nicht antwortete als Stimme des Helden. Armer, mein Lieber, mein Lieber, warum ängstigst du mich so? Höre, du Armer, höre, dauere es, die dich ruft. Ihr Rat der Korvette, du lachst im Lande. Sie erhob ihre Stimme, rief nach ihrem Vater und Bruder. Arendal, Armin, ist keiner deine Gaura zu retten? Ihre Stimme kam über die See. Arendal, mein Sohn, stieg vom Hügel herab. Frau in der Borte, ja, deine Pfeile lassen sind an deiner Seite. Deinen Bogen trug er in der Hand. Fünf schwarz-graue Dornen waren um ihn. Er sah den kühnsten Erdrat am Ufer, fasste und band ihn an die Eiche, fest und flocht in seine Hüfte. Der gefestigte Fünfte ächzte mit dem Winde. Arendal betritt die Wellen in seinem Boote. Gaura herübergesprungen. Armer kam in seinem Grimme. Drückt ab den traumfiebenden Pfeil. Er klang. Er sank in sein Herz. O Arendal, mein Sohn, Verehrer des Verräters, kamst du um. Das Boot erreichte die Felsen. Er sank da nieder und starb. Zu deinen Füßen floss deines Bruders Blut. Welch war dein Jammer, o Gaura? Die Wellen schmetterten das Boot. Armer stürzte in die See, seine Gaura zu retten oder zu sterben. Schnell stürmt ein Stoß vom Hügel in die Wellen. Er sank und hob sich nicht wieder. Allein auf dem seebespülten Felsen hört ich die Klagen meiner Tochter. Viel und laut war ihr Schreien, doch konnte sie ihr Vater nicht retten. Die ganze Nacht stand ich am Ufer. Ich sah sie im schwachen Strahl des Mondes. Die ganze Nacht hörte ich ihr Schreien. Laut war der Wind. Der Regen schlug scharf nach der Seite des Berges. Ihre Stimme war schwach, ehe der Morgen erschien. Sie starb weg wie die Abendluft zwischen dem Gram des Helden. Lade mit Jammer sprach sie und ließ Armin allein. Dahin ist meine Stärke und Schinde gefallen, mein Stolz unter den Märchen. Wenn die Stürme des Berges kommen, wenn der Nord die Wellen hochhebt, sitze ich am fallenden Ufer, schaue nach dem schrecklichen Felsen. Oft im sinkenden Monde sehe ich die Geister meiner Kinder. siema.